Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Folge 50. Hallo, in der heutigen Folge von Überpop sprechen Fabian Thomas und ich darüber, dass das unsere 50. Folge ist. Dann widmen wir uns dem neuen Film der Coen Brothers, The Ballad of Buster Scruggs. Ein Western-Episodenfilm, der auf Netflix erschienen ist. Und wenn wir schon beim Thema Western sind, machen wir auch noch einen kleinen Exkurs zu Elmore Leonard, der unter anderem auch Western-Short-Stories geschrieben hat. Und wir sprechen über das aktuelle Videospiel Red Dead Redemption 2. Jetzt geht's los. Ja, ich weiß nicht, sind wir vielleicht was für unsere Top 3? Oder willst du vielleicht... Ich kann dir sagen, was nach aktuellem Stand unsere Top 3 nach den Zahlen ist, aber das ist ein bisschen, wir haben eine neue Zählung, seit wir nicht mehr bei Voice Republic sind und da hat sich das jetzt gerade geändert, da hat nämlich Queen und A Star is Born, also die letzte Folge, hat jetzt, die ist gut gelaufen, ja, da habe ich aber auch ein bisschen Werbung für gemacht. Also auch auf Facebook ein bisschen Budget ausgegeben, jetzt nicht viel, nicht mehr als für andere Folgen, aber das da gab es eine große Zielgruppe, da hat sich einiges getan und das hat Babylon Berlin als Top-Folge abgelöst. Oh ja. Mhm. Jetzt gestern oder vorgestern. Disenchanted und Black Klansman, interessanterweise ist auch noch in der Top, ist sogar noch auf dem dritten Platz. Mhm. Und dann Better Call Saul. Das ließ sich nicht ganz so gut bewerben, komischerweise, wie Queen und The Star is Born. Aber ich glaube, hauptsächlich die Queen-Fans habe ich eine riesen Zielgruppe auf Facebook gehabt.
Ja, das bestätigt ja auch einfach so ein bisschen unsere Theorie, dass auch Better Call Saul nicht so ein Impact, also dass es generell nicht so die Leute nicht so vom Hocker reißt, ne?
Das würde ich jetzt daraus nicht schließen. Also
ich habe das Gefühl, dass
also ich finde so eher
vom Umfeld her einfach wenig, ich habe da ziemlich wenig drüber gelesen, drüber gehört, also irgendwie war das.
Also es kann sein, dass das nicht so diesen riesen Hype hat, wie halt eben, weil Breaking Bad hat so einen übertriebenen Hype, also mir ist das eigentlich schon fast unangenehm. Hassen ist ein zu starkes Wort, aber ich finde das so albern oder schlimm oder erschreckend, wie viele Leute mit Breaking Bad T-Shirts rumlaufen, dann auch so Gag-T-Shirts oder dann irgendwie, also, oder mit Poyos Hermanos T-Shirts oder irgendwelchen Wortspielen oder dem Logo in verfremdeter Form, also diesem mit den hervorgehobenen Buchstaben, so wie als seien's Teile des hier periodischen, des Elemente des Systems, des periodischen, wie heißt es denn? Der Periodic Table, wie sagt man die? Elementartabelle oder was auch immer.
Periodensystem.
Ja, okay, klingt irgendwie komisch. klingt nach Gynäkologie. Ich kann mal jetzt schwer sagen, ich würde eher sagen, es zeigt eher, wie wichtig es ist, dass wir mit einer Folge auch zu einem richtigen Zeitpunkt rauskommen. Und das ist halt nicht immer so einfach. Da wir ja jetzt nicht in Pressevorführungen gehen und vorproduzieren können, sondern wir gucken uns den Film meistens wie normale Leute im Kino an und wie normale Leute, so wie wir eben selber normale Leute sind.
Wie Normalsterbliche, ja.
Ja, genau. Ich meine, dann ist ja eher so Fantasy-Filmfest so die Ausnahme und wir haben jetzt Under the Silver Lake schon besprochen, obwohl der Film offiziell, glaube ich, nächste Woche in Deutschland erst ins Kino kommt. Mhm. Könnte man dann die Folge nochmal bewerben, werde ich vielleicht machen. Ja, also das jetzt so zu den bloßen Zahlen. Bei Voice Republic war, glaube ich, sehr weit, weit vorne, ohne vollkommen außer Konkurrenz, die Folge über Chick. Mhm. Die ist jetzt hier unter ferner Liefen. Also die hat weniger als 10 Listens nach auf dem neuen System. Aber lass mich kurz gucken, All Time. Das fällt auch ein bisschen ab, also weil Tim und Struppi hat interessanterweise noch mehr Hörer als die andere Silver Lake und Maniac-Folge. Und danach, aber ich habe das Gefühl, das ist so jetzt schon so die letzten Folgen sind, also ich finde es ein gutes Zeichen, dass die neuesten Folgen unter den Top 4 Folgen sind die neuesten Folgen quasi.
Mhm. Ja, das ist auch gut.
Mit
ja.
Ausnahme von Maniac. Aber das zeigt so ein bisschen, dass, dass unsere Hörer also auch nicht verloren gegangen sind, dadurch, dass wir gewechselt sind.
Ja, das ist ja schon mal wichtig, ja.
Ja, also, aber jetzt mal so, abgesehen von irgendwelchen Zahlen und so weiter, weil heute eben auch immer ein bisschen viel Raterei zugehört, könntest du denn sagen, was so deine drei liebsten Folgen wären?
Ich finde es echt drei finde ich schwierig. Also ich merke, wenn ich so zurückgehe, dass ich ganz, viel so, also dass wir sehr viel auch dazugelernt haben, so, oder dass wir alle auch uns so sehr stark entwickelt haben. Wenn wir überlegen, wir haben bei der allerersten Folge ja nur über Spotlight im Prinzip gesprochen, ne? Und so ein bisschen über die Oscars so allgemein, aber und dann haben wir es so geschafft, dass es sich so ein bisschen einpendelt, dass wir auch so einfach querbeet über alles reden. Mhm. Ich fand es aber auch gut, wenn wir so eine Themenfolge gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel Tim und Struppi oder Eels oder auch Beck. Die finde ich mit unter den gelungensten, glaube ich, weil wir da einfach extrem viel Stoff hatten und extrem viel auch einfach von unserem eigenen Fantum auch so ein bisschen reingeben konnten.
Ja, also Eels hätte ich definitiv auch jetzt genannt. Also ich finde gerade unsere Musikfolgen, wo wir so fokussiert waren, wo wir wirklich, also auch bei Eels, ja, da sind wir auch beide einfach irgendwie, ja, wie gesagt, sind wir einfach Fans und was dazu geführt hat, dass wir dementsprechend vorbereitet sind und das dann auch irgendwie emotional haben besprechen können. Diese Musikfolgen, wenn wir dann so ein aktuell, wenn wir ein neues Album haben und dann sagen, hey, wir reden jetzt mal über eine komplette Band, das fand ich auch gut. Was mir auch Spaß gemacht hat und was ich auch immer noch gut finde, ist, dass wir sowas gemacht haben wie die Philip K. Dick oder die Lovecraft-Folgen, aber auch wenn die sich nicht so großer Beliebtheit erfreut haben, glaube ich, aber fand ich das einfach irgendwie
sinnvolle Themen. Ja, da finde ich die Maus-Folge noch ziemlich gut auch. Weil wir da auch gesagt haben, wir lesen das jetzt beide, wir kaufen uns das, wir haben das beide gleichzeitig angefangen sozusagen zu lesen und dann einen festen Zeitpunkt ausgemacht und waren auf demselben Wissensstand so und waren dann auch relativ frisch und relativ hatten relativ viel zu sagen auch. Also das war halt so eine super durchorchestrierte Folge. Ja, wie ist es bei dir denn? Was hast du denn noch für Lieblingsfolgen?
Schwierig. Also ich muss sagen, mir gefällt eigentlich, dass die Oscars sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unseren Podcast ziehen. Also ich meine einfach, weil es sich so ergeben hat, dass wir über Spotlight gesprochen haben, als der gerade den Oscar als besten Film gewonnen hat. Und dann haben wir halt auch Shape of Water besprochen. Und wir haben im Jahr davor, ich weiß gar nicht, ob das war das Jahr von La La Land, wo wir, glaube ich, ganze drei Folgen über die Oscars gemacht haben. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich glaube, oder? Ich glaube, da haben wir über die Nominierung gesprochen. Ne, ich weiß nicht mehr genau. Moment, wie war das? Ja, wir haben über die Nominierung gesprochen.
Nachsprechen und dann nochmal eine ganze Folge.
Ja, also es war auf jeden Fall, das war vielleicht, das würde ich mal sagen, war zu viel. Prinzipiell, achso, das wollte ich auch nochmal loswerden. Ich glaube, dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem wir in jedem Monat mindestens eine Folge veröffentlicht haben. Also wir haben unsere Schedule ist tighter geworden und wir sind, glaube ich, besser organisiert und also das ist ja auch was, woran mir gelegen war, dass wir es jetzt irgendwie mal hinkriegen, so aufzunehmen, dass wir wirklich alle zwei Wochen fest eine Folge rausbringen können, weil das einfach, finde ich, macht einen Podcast irgendwie mit aus. Es gibt auch Podcasts, die ich höre, die sehr unregelmäßig erscheinen und da freue ich mich trotzdem über jede Folge, aber ich finde es einfach cooler, wenn man weiß, hey, jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Folge. Das ist jetzt so die Schedule und die halten wir jetzt, glaube ich, so seit einem, ich weiß nicht, ob es ein halbes Jahr ist, aber seit ein paar Monaten ein. Das läuft ganz gut. Und ich meine, wir sind jetzt schon im dritten Jahr? Nee, doch, ja. Wir haben im März ist 16 angefangen, das heißt, 16. Nächsten März haben wir auch drei Jahre. Aber wir haben jetzt quasi, wir haben jetzt erst 50 Folgen und lass mich kurz mal gucken, wie viele Folgen davon dieses Jahr rauskamen. Weil wir haben nämlich, das ist krass, wir haben die 28. Folge, war die erste Folge dieses Jahr. Und die ist erschienen am 1. Januar. Das war über die Folge über Last Jedi. Das heißt, wir haben, also wenn das Jahr um ist, werden wir, glaube ich, mehr als die Hälfte aller Folgen in einem Jahr veröffentlicht haben. Nicht schlecht, finde ich das. Naja, also.
Ja, super.
Und ich sehe gerade auch, am Anfang haben wir auch relativ pünktlich, alle mit 2 Wochen Abstand, weil die Folge danach kam 13 Tage später im Januar, aber es waren noch die einzigen 2 im Januar. Und im Februar hatten wir dann 3 Folgen. Das sieht eigentlich auch soweit ganz gut aus. Stimmt, Anfang Februar kam Tokotronic, auch eine gute Folge. Dann die Shape of Water Folge, die war auch knapp 2 Wochen später und dann kam noch Maus Ende Februar. Ja, also wie gesagt, da finde ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber ja, was noch eine Folge ist, die ich definitiv noch erwähnt haben möchte, ist die Filmmusikfolge, die wir auch erst dieses Jahr gemacht haben. Mhm. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir die fortsetzen wollen, oder? Mhm.
Ja, da hatten wir ja extrem viel Stoff einfach, ne?
Ja, also ich glaube, da würde ich auch sagen, das können wir uns für nächstes Jahr vornehmen, dass wir das mal fortsetzen. Vielleicht auch mal mehr über klassische Filmmusik reden, also wirklich Score. Aber wir können definitiv noch mehr über Soundtrack-Alben auch noch sprechen. Da müssen wir nur noch mal zurückgehen und uns tatsächlich mal anhören, worüber wir alles gesprochen haben, weil das war sehr viel.
Ja, ja.
Ja, müssen wir sonst noch irgendwas in Sachen Best-of und oder Jubiläum loswerden?
Nur das mit den Oscars hätte ich auch gesagt, dass das so ein schöner roter Faden ist. Ich finde auch das Fantasy Filmfest immer einen schönen roten oder eine schöne Klammer.
Stimmt.
Da halt auch so ein bisschen sich was vorzunehmen,
sich ein kleines Gegengewicht,
sich aufzuteilen und da auch wirklich Tipps zu geben, die ja auch einen echten Mehrwert haben, wenn der Film dann ins Kino kommt, weil da im Fantasy Filmfest einfach auch viele Perlen schon versteckt sind, so wie jetzt Under the Silver Lake, ja.
Ja, oder Mandy, aber den haben wir beide leider nicht gesehen.
Nee. Ja. Wie ist es mit den Längen? Ich habe jetzt hier in der Liste, die ich habe, sind die, da werden die nicht immer überall angezeigt.
Warte mal, ich habe eine Liste, ich habe ja die Master-Dateien alle in einem Ordner, da kann ich mir die, glaube ich, nach Länge sortieren lassen. Weil
die längsten 3 Folgen und die kürzesten 3 Folgen.
Moment. Ich hoffe, dass mir das macOS jetzt anzeigt und nicht nur die Dateigröße. Nein. Moment, das muss doch gehen. Wie kann ich denn das? Warum geht das nicht? Ja, ich könnte vielleicht einfach mal alle Dateien anwählen und dann einfach machen. Informationen. Und dann macht er, ja, das ist jetzt blöd, da kriege ich die jetzt alle in zusammengefasste Infos? Nee. Ach, Manno. Warum, das kann ich, kann doch sogar Windows. Warum kann ich denn nicht hier?
Das sind doch MP3s,
sagen? Oder? Ja, warte mal kurz. Ja, das muss doch, ich muss doch hier die Informationen quasi sagen können, dass
Dauer.
Er mir nach,
muss Dauer machen.
Ja, ja, warum habe ich das denn nicht in meinen Optionen bei der Dateiansicht?
Muss bei in die Liste, in Listenansicht gehen und dann bei Änderungsdatum, Größe und so weiter einen Rechtsklick machen in das Feld und da Dauer auch noch anwählen. Dann kannst du es nach Dauer sortieren.
Das zeigt er mir nicht. Er zeigt nur zuletzt geöffnet, also Version, Kommentare, Tags. Erstellungsdatum hinzugefügt. Das kann doch nicht sein. Warte mal, da oben ist noch Optionen. Tags. Darstellungsoptionen einblenden. Textgröße immer in Listen darstellen. Zuletzt geöffnet. Ich verstehe es nicht. Also wenn ich nach Größe gehe, das heißt glaube ich nicht viel, weil ich nicht immer den gleichen Kompressionsding habe, ist, lass mal kurz gucken, unser Ausblick auf das Jahr 2017 ist mit 80 Minuten das längste, glaube ich. Und dann Oscars 2017 ist ähnlich lang, also auch fast 1,5 Stunden. Eels ist nämlich dann schon die drittgrößte Datei, aber ist auch nur 1 Stunde. Und ich guck mal kurz, die kleinste ist die Spirou-Folge, die ist auch nur 36 Minuten lang und die ist nur 30 Megabyte klein. Also das heißt so, die Folgen variieren so zwischen, lass mich kurz mal gucken, weil die zweite, die ich alleine aufgenommen habe, die kann eigentlich auch nicht allzu lang sein. Die ist 37 Minuten lang. Aber das variiert sehr stark, weil ich irgendwann mal auch die Codecs gewechselt habe, was für eine Komprimierung ich nehme. Und dann habe ich dann auch angefangen, nachdem ich die quasi in Audible in Audacity schneide, jage ich die ja nochmal durch so einen automatischen Abmischungsprozess und dann werden die dann nochmal neu anders komprimiert und deswegen haben die, glaube ich, unterschiedliche Größen jetzt. Aber da, weil ich will halt auch nicht die Dateien zu groß machen, die sollen ja noch ganz gut zum Download sein. Aber ich würde sagen, ja, also die längsten Folgen werden so 1,5 Stunden lang gewesen sein und die kürzesten sind halt eben so 40 Minuten oder so. Mhm. Und ich finde eigentlich so diese 40 Minuten bis eine Stunde eigentlich eine gute Länge.
Mhm. Mhm.
Also unter 1/2 Stunde, finde ich, ist kaum eine Folge. Und das hatten wir so bis jetzt auch nicht. Und ich finde das auch, es muss nicht unbedingt sein. Also ich finde es selten wirklich wichtig oder nötig, dass wir sagen, wir sprechen jetzt viel länger als eine Stunde.
Ja. Was uns zu The Ballad of Buster Scruggs bringt, wo ja auch viel geplaudert wird.
In manchen Teilen mehr als in anderen.
Aber
ja,
eine also, Überleitung, yes.
Ja, The Ballad of Buster Scruggs ist der neue Film der Coen Brothers, der interessanterweise direkt von Netflix veröffentlicht wurde. Also die haben einen Deal mit Netflix gehabt für diesen Film und es handelt sich dabei um einen Western und um einen Anthology-Film, also einen Episodenfilm, der mehrere Einzelhandlungen hintereinander weg erzählt. Und ich habe, glaube ich, dunkle Erinnerungen, dass ich davon gelesen habe und ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre mal in Produktion im gerüchtemäßig hieß es, sie würden eine Fernsehserie machen.
Ja, das habe ich auch.
Und wenn gesehen.
Das war als 6-teilige Fernsehserie mal irgendwann angedacht. Dann haben sie sich aber beschlossen, oder als es sind ja 8 Episoden, glaube ich. Und dann haben sie.
Ich glaube, es sind 6.
Sind 6.
Ja.
Und dann, haben Folgen. Sie sich halt doch dazu entschlossen, das in einen Film einen Episodenfilm zu machen. Basierend offenbar auf Kurzgeschichten, die sie geschrieben haben in den letzten 20 Jahren. Würde ich gerne mal lesen.
Ja, eben. Da hätte ich mich auch gedacht, so, warum bringt ihr die jetzt nicht auch raus? Weil ich glaube, die haben auch noch deutlich mehr geschrieben als nur diese 6. Und die gehen, glaube ich, zurück so bis zu 25 Jahre, Anfang der 90er, so während also die eine oder andere Folge, ich habe irgendwo was gelesen im Artikel von so einer Timeline, wo dann stand, welche Geschichte zwischen welchen Filmen geschrieben worden ist. Aber ich finde es interessant, weil beim Gucken, also ich habe das Ganze ein bisschen geguckt wie eine Fernsehserie.
Mhm.
Und das ist so absurd. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über so Serien, die irgendwie, zum Beispiel als wir Ghoul gesprochen haben, also ich meinte, das ist quasi ein aufgeteilter Film und das merkt man voll. Und hier hatte ich das Gefühl, das hätte irgendwie fast besser funktioniert, hätte man das gesagt, das ist eine Serie und jede Folge ist, ich weiß nicht, mal nur 20, mal 30 Minuten, vielleicht auch mal 40 Minuten lang. Und dann hättest du eher noch dieses, jede Folge ist ein Kurzfilm, was viele so Netflix-Serien wie zum Beispiel Easy oder Master of None auch haben oder jetzt auch bei Amazon die neue Serie von Matthew Weiner oder ich glaube, er nennt sich Weiner, nicht Weiner, der Erfinder von Mad Men, der hat jetzt eine Serie namens The Romanovs, wo es um verschiedene Nachfahren der russischen Zarenfamilie geht. Das sind auch so spielfilmlange Folgen eigentlich und jede ist eine abgeschlossene Story und das ist ja trotzdem eine Serie.
Mhm.
Und das hier, finde ich, hätte auch so sein können. Weil das so lustig, ich wusste erst nicht, dass es ein Episodenfilm ist, als ich einen Trailer gesehen habe. Und dann habe ich angefangen, das zu gucken und habe mir auch gedacht, so, ach, du kannst jetzt auch eine Pause machen und guckst morgen die restlichen 3 Folgen.
Mhm.
Und ich glaube, wäre das Ganze eine Serie gewesen und ich hätte immer den Abspann gesehen und dann kommt dann wieder die Buchseite, wo dann die Überleitung kommt und dann wäre die nächste Folge losgegangen, da hätte ich das wahrscheinlich eher wie eine Serie geguckt und hätte es auch an einem Abend wahrscheinlich zu Ende geguckt, was total bescheuert ist, weil dann denkt man ja, ach, das ist ja wie ein Film und jetzt, wenn es ein Film ist, der wie eine Serie ist, dann denke ich mir so, ach, jetzt kann ich auch eine Pause machen. Also sehr komisch finde ich das wieder, was das so mit den
mit dem
Sehverhalten anstellt.
Mhm. Wahrscheinlich, da kann man nur drüber spekulieren, auch was dann die Idee dahinter ist, ob man jetzt sagt, weil es ist ja kein Unterschied, ob du dann einfach 5 Minifolgen hintereinander guckst oder einen Film durchguckst, du bleibst ja dann trotzdem irgendwie dran. Es sei denn, sie hätten es halt irgendwie im Wochenrhythmus ausgespielt, was aber überhaupt keinen Sinn machen würde bei so kurzen Folgen.
Macht Netflix ja auch nicht, also mit seinen eigenen Produktionen.
Ja.
Also es sei denn, es sind so Sachen wie so Late-Night-Geschichten, da machen die jetzt auch wirklich wöchentlich eine Folge, aber so diese Fiction-Serien, die sie machen, wenn sie ihnen selber gehören und für sie produziert sind, dann bringen sie die auch immer alle auf einmal raus. Ich habe auch zum ersten Mal, jetzt abgesehen von den Marvel-Serien, die teilweise abgesetzt worden sind, von einer Serie gehört, die relativ schnell abgesetzt worden ist. Aber achso, das ist ein anderes Thema. Machen wir vielleicht mal erstmal jetzt Ballad of Buster Scruggs.
Mhm.
Die Titelgebende, ich würde sagen, lass uns mal versuchen, so wenig wie möglich über den Inhalt zu sprechen, also dass wir nichts spoilen, dass wir vielleicht sagen, was so der Aufhänger ist, wer mitspielt, aber nicht irgendwie, also nicht unnötig verraten, was passiert. Ich glaube, man kann sagen, was alle Geschichten gemeinsam haben, es wird immer gestorben, aber das ist, glaube ich, auch relativ western-typisch. Also ich meine, es kommt halt viel drin vor, was man aus anderen, also wirklich klassischen Western kennt. Auch manche Klischees, mit denen ich vielleicht ein bisschen ein Problem hatte beim Gucken. Aber die erste Folge ist die titelgebende Folge. Und da geht es eben um Buster Scruggs, der gespielt wird von Tim Blake Nelson, der mit den Coen Brothers unter anderem auch schon in Oh Brother, Where Art Thou zusammengearbeitet hat. Und der spielt eben einen singenden Cowboy. Lass uns vielleicht über die gerade zuerst sprechen, oder willst du gerade sagen, welche war denn deine
Lieblingsfolge? Das fand ich auch so schön, weil ich habe auch mit relativ wenig Vorwissen angefangen, das zu gucken, habe gedacht, ja, okay, das hat jetzt, es erzählt jetzt die Geschichte von dem, so, das ist so, weil ja auch der Film so heißt.
Genau.
Und dann ist man dann doch ein bisschen überrascht.
Also genau, wie schnell das denn eben.
Also es dann doch schnell vorbei ist.
Genau.
Das fand ich einen schönen Moment, so ein Überraschungsmoment, weil man einfach sich so ein bisschen so in so einer Welt bequem macht. Und es fängt ja auch so an, dass dieser Charakter sehr, sehr bildreich eingeführt wird. Und dann könnte man sich jetzt so vorstellen, der erlebt jetzt einfach ein so filmlanges Abenteuer. Das ist aber dann nicht der Fall. Und das finde ich, das macht alles von diesen Episoden auch, das macht jede der Episoden auch aus, dass die so eine sehr, dass sie so im Kern angelegt, total liebevoll und sehr schillernde Charaktere haben. Und dann wird es aber nur so ganz verengt, so auf eine kurze Episode, auf ein kurzes Abenteuer oder auf eine kurze Geschichte so erzählt. Und es ist einfach so, im Kopf geht so ein bisschen weiter, man ist fast ein bisschen traurig. So, das ging mir am ehesten so bei der Folge mit Tom Waits, glaube ich.
Die fand ich so. Da hätte ich auch gerne gewusst, was der noch macht.
Ja, der, das war einfach ein toller Charakter, also eine tolle Figur, und weil der den auch einfach so super verkörpert. Der auch schon ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste, aber da haben sie ihn, glaube ich, noch mal eine Spur älter gemacht. So als Goldgräber in diesem wunderschönen leeren Tal, und alles ist so sehr, sehr, sehr paradiesisch. Also das hat es für mich so ein bisschen ausgemacht.
Also diese Tom Waits-Folge ist auf jeden Fall was ich auch jetzt lobend erwähnt hätte, wenn ich eine herausgreifen müsste, die einfach so, die fällt so ein bisschen raus, weil die so sehr ruhig ist, da ist sehr wenig Dialog drin, der Tom Waits ist fast komplett alleine die ganze über eine halbe Stunde lang. Und du hast halt eben diese wunderschöne Szenerie und eben seinen Kampf mit dem quasi, er sucht die Goldader. Und das ist auch lustig, weil ich wusste vorher gar nicht, wie Goldgräberei richtig funktioniert. Ich habe nie gewusst, was die da immer im Fluss gewaschen haben. Also dass die quasi Erde ausgraben und dann gucken, ob da Spuren von Gold in der Erde drin sind. Habe ich nie begriffen.
Ging es mir auch, genau. Dass er dann halt irgendwie so systematisch quasi ja den Weg sich, also den Weg durch dass er den, ja, also das Gold quasi lokalisiert, also durch diese systematische Suche.
Richtig. Ja. Mhm. Aber das ist, glaube ich, relativ basic, wenn man das weiß. Also das wird einfach nur, aber ich fand das halt eben cool, weil so wurde halt sowas, was man irgendwie aus Western-Darstellungen kennt, wie sowas aussieht, mal ein bisschen besser erklärt. Und das Ganze halt eben vor diesem Hintergrund, ne, er da, der auch dann auf den Baum klettert und die Eier holt und so. Und das ist ja, das bringt mich auch was ich interessantes Stilmittel finde, ist eben diese Textualität, die dieser Film hat mit dem, immer dieses Intro. Und du siehst diese Colorplate, also die Illustration zu jeder Kurzgeschichte, eine Illustration mit einem Zitat unten drunter, einem Textausschnitt, der dann später im Film, in der Episode im Film vorkommt. Und ich weiß gar nicht mehr, was das bei Buster Scruggs war, aber bei dem Goldgräber ist es eben die Szene, dass er da auf diesem Baumwipfel sitzt, wo er gerade die Eier klauen will, so für sein Frühstück. Und dann irgendwie sich umsieht und weit und breit ist keine Menschenseele. Und das steht da auch irgendwie so. Und das No Sign of Man Inside oder so. Mhm. Ja, also das ist immer so diese lose Verbindung und dann sieht man eben immer die erste Seite der Kurzgeschichte und ich habe mir auch immer die Mühe gemacht, dass ich das unbedingt dann pausieren und lesen wollte, mhm. wie sich das dann anfühlt, so das Intro von der Story und das Ende von der Story jeweils.
Ja, naja, das hat halt so dieses Erzählerische, das hat halt so was für mich was total Märchenhaftes gehabt. Das ist wie, als würdest du so einfach so schön oder so Lagerfeuergeschichten zuhören und so. Ne? Das hat so eine sehr große Leichtigkeit. Gleichzeitig halt auch so eine, ja, es ist auch sehr, sehr heiter irgendwie. Das ist ja eigentlich.
Ja, so dunkelkomisch, Schwarzkomödie.
Also, es ist auf jeden Fall, hat es nicht so diese. Also, ich habe so ein bisschen jetzt, wenn man jetzt überlegt, so, weil, also die Coen Brothers im Bereich Western sind sie ja schon länger unterwegs, da haben die ja schon mehr gemacht. Und ich erinnere mich, dass ich True Grit damals auch überhaupt nicht so gut fand. Ich weiß gar nicht mehr genau, wieso.
Der hat mir gut gefallen.
Dieses so, ja, ich fand's sehr schwermütig, glaube ich, und aber auch einfach, ich fand's letztlich sogar langweilig, weil mir zu wenig passiert ist und es mir zu sehr so, so ausgewalzt war, die Geschichte. Ich müsste es nochmal gucken, aber, und das fand ich jetzt so im Vergleich. Und dann halt, ich meine, wenn man das auch als Western subsumieren will, No Country for Old Men, das ist ja ein absolut düsterer Film. Der ist ja fast untypisch für diesen Humor, den die auch sonst haben. Das Einzige, wo ich halt dann, also da ist jetzt The Ballad of Buster Scruggs eher so ein positives Gegenbeispiel. Es war aber an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt fehlt so die Pointe irgendwie, jetzt ist die Geschichte vorbei. So, also es ist so ein bisschen auch so ein bisschen zu locker erzählt, ein bisschen zu sehr so, boah.
Ja, da merkt man eben, dass die sich halt eben so, es ist, also man hat bei manchen Storys das Gefühl, so da hätte man jetzt auch durchaus sich mehr Mühe geben können oder mehr zu erzählen gehabt. Und dann, die kommen halt eben dann damit davon, weil es quasi jetzt direkt die nächste Story kommt. Aber jetzt also, zum Beispiel, es wäre durchaus interessant gewesen, was wir schon gemeint hatten, was passiert mit dem Tom Waits Charakter danach, aber ich finde, das ist sowas richtig Short-Story-mäßiges eigentlich. Das ist so eine Slice of Life, das ist so eine Episode aus dessen Leben und es hat einen Anfang und ein Ende. Aber bei dem Buster Scruggs zum Beispiel, du weißt nicht, wo kommt er her, was hat er gemacht, wie kommt es dazu, dass er da, also weil das hätte auch das Ende von einem längeren Film sein können, finde ich, ne? In dem Fall. Und Tom Waits hätte auch Ende von der Story sein können, aber auch, weil zum Beispiel, es gibt ja einen anderen Charakter, der vorkommt in der Tom Waits-Geschichte, ne? Und die haben ja vielleicht eine Vorgeschichte. Mm-mm. Das wissen wir aber nicht.
Ja, ich glaube, in der Eröffnungsfolge, der spielt halt sehr viel mit dem Überraschungsmoment, dass halt auch einfach danach halt noch ganz viel andere Sachen passieren und dass sie das ist wie so ein Auftakt, also die hätte auch an keinem anderen Punkt, glaube ich, so gut stehen können.
Wohingegen. Und die Endfolge ist auch eine schöne Endfolge, finde ich.
Ja, ich weiß nicht. Also da würde ich am ehesten sagen, das ist eine, wo mir auch ein bisschen so.
Ein bisschen das fehlt, ja.
Die Story fehlt. So, also auch so, oder so ein bisschen Pointe nicht, aber so ein bisschen so dieses so. Ja, und jetzt?
Da fehlt eine Entwicklung irgendwie, ja. Ne? Also, weil du hast eigentlich ja nur eine lange Szene, ne? Das ist eine lange Unterhaltung und du hast, es werden alle Figuren dadurch ein bisschen, aber du hast eigentlich so ein Setup, das hätte auch der Anfang sein können von einem zweistündigen Film, was dann passiert mit den Leuten in dieser Herberge, weil das ist so, also jetzt, wenn ich jetzt an Filme der letzten Western, die letzten Western, die ich im Kino gesehen habe, denke, dann fällt mir zum Beispiel jetzt Hateful Eight ein und das ist da quasi so, weißt du, das hätte dann auch so eine Hateful Eight-mäßige Kammerspielsituation werden können. Wobei ich sagen muss, dass mir Hateful Eight irgendwie gar nicht so gut gefallen hat.
Ja, damit spielt es halt so auch, dass es dann halt, dass dann nicht erzählt wird, wie es weitergeht. Das ist ja schon irgendwie klar auch. Aber trotzdem, also da hat sich das Ganze auch ein bisschen zu sehr auf die Atmosphäre verlassen, finde ich. Das ist halt einfach so, diese Kutschfahrt geht und was dann halt anhand der Geschichten, die sich die Leute erzählen, für Sachen, für Gefühle und auch so Ängste dann am Ende aufgebaut werden, die ja dann alle irgendwie so in der Hypothese verbleiben, so, wo dann halt nichts draus folgt. Ich meine, das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Kunstgriff, aber es ist halt auch ein bisschen, man fühlt sich dann so ein bisschen um die Geschichte behumst, finde ich. Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, das ist die...
Noch drei. Wir haben jetzt die Hälfte ungefähr erwähnt. Also wir haben die zweite Geschichte noch nicht erzählt, die zweite, die dritte und die vorletzte haben wir noch nicht angeschnitten.
Da würde ich... Müssen wir nochmal kurz nachdenken.
Also wenn ich kurz jetzt einfach mal aufgreifen würde, ich finde eigentlich von den anderen verbleibenden dreien, also die zweite ist die mit James Franco, mit dem Banküberfall. Mhm. Das ist so, wie es ist, absolut in Ordnung. Es ist halt kurze, sehr schwarzhumorige Vignette irgendwie. Da hätte man jetzt auch keinen, nicht mehr Film für, finde ich, für gebraucht. Auch die Story mit Liam Neeson, mit dem Schausteller und dem Rezitator, mit dem der gemeinsam auf Tour ist. Das ist, finde ich, auch eine interessante Story. Die ist auch so, wie sie ist, perfekt abgeschlossen, finde ich. Das hat sowas so ein richtig auch so eine...
Ja, die haben beide nicht so was Kammerspielmäßiges, ne? Weil es halt auch auf einem sehr geringen, mit sehr geringem Personal auskommt und sich halt so um diese Figuren halt einfach dreht und nicht sehr viel weiter rausgeht, so auch vom Umfang her.
Ja, aber der James Franco erlebt irgendwie, finde ich, in seiner Story irgendwie mehr, also ein kohärenteres, lustigeres Abenteuer als jetzt eigentlich der Buster Scruggs so. Der Buster Scruggs, das sind irgendwie zwei, drei lustige Schießerei-Szenen. Und dann eben noch diese Gesangselemente, was ich auch wirklich, also hat mir Spaß gemacht. Auch der, das geht dann noch so in so eine ähnliche Richtung und dann kommt die Story mit Liam Neeson und dann wird krass die Handbremse angezogen und oder die Zügel angezogen und die Postkutsche macht eine Haarnadel, Spitzkehre sozusagen und das war immer ein vollkommen anderer Ton und aber auch, ich finde, das ist trotzdem auch sehr ein ziemlich cooles so Western-Story, dass du halt wirklich so diese reisenden Schausteller hast, die irgendwie immer weiter in die Berge fahren und immer weniger Leute gucken zu, immer weniger Geld wird verdient mit dem, was sie machen, und dann wird das halt eben das ganze Modell, was sie haben, dann irgendwie relativ schnell, relativ einfach in Frage gestellt. Und das krempelt dann halt die komplette, das komplette Situation eben um. Und das ist die Story. Und das, finde ich, ist aber dafür, also das funktioniert auch so, wie es ist, finde ich, ist das eine sehr gute, in Filmform umgesetzte Short-Story.
Ja, und die arbeitet halt einfach sehr gut mit dem Thema Leerstelle, so, ne, mit dem, was nicht gezeigt wird und wo dann einfach der Zuschauer dann weiß, okay, oder wo der Zuschauer sich einfach die seinen Teil denken kann dann. Ja, weil es gibt ja immer wieder diese Motive, so, sie reiten durch die Landschaft. Und das ist ja auch ähnlich wie die Fahrt mit dem in der vorletzten Episode, wo sie auch in diesem mit diesem Trek langfahren und auch immer diese Situation von der jungen Frau, die in dem Wagen sitzt, gezeigt wird und dann die fand,
also das, ja, die fandst du?
Die fand ich auch von der darstellerischen Leistung her extrem gut. Also das fand ich, also da hat es auch so ein bisschen noch eine Varianz gehabt, so von sie und ihr Bruder, der Teilnehmer des
dann diese Tracks, beiden Track
oder der Alte und der Junge,
das finde ich, diese ganze Figurenkonstellation.
Trecker oder wie man das sagt.
Ja, diese ganze Figurenkonstellation hätte man meiner Meinung nach, das hätte ein langer Spielfilm sein können.
Ja.
Also wirklich, diese ganze Story, drin. Ja, da hätte es wirklich so dieser Trail, also diese Wagen, also Oregon Trail, auf dem die sind, ne, also das ist ja so eine bekannte Route, die viele Leute nach Westen genommen haben, die so quer durch die Vereinigten Staaten an die nördliche Westküste führt, nach Oregon, wo viele Leute darauf gestorben sind, unterwegs und so, und ja, das ist eben genau diese Story, so eine Story. Und
und sie hatte auch ein sehr unerwartetes Ende auch, ne, das fand ich auch gut
gemacht. Ja. Und da ist das lustigerweise, das Bild der Short Story ist genau das Ende der Story. Mhm. Das Bild, das quasi man am Anfang sieht, ist nämlich der alte Typ, der über die Hügelpuppe kommt, und der letzte Satz ist, Mr. sowieso wusste nicht, was er sagen sollte. Mhm. Oder so. Das ist, glaube ich, der Schluss der Story.
Ja, und das ist halt auch Stichwort Oregon Trail, also der ganze Film spielt natürlich so mit den ganzen Archetypen des alten Westens, so, ne, ist halt dann auch extrem nostalgisch, extrem so amerikanisch, und von daher ist es, glaube ich, auch irgendwie ein Homerun für sie, oder? Also für die Coen-Brüder. Also es ist jetzt nichts, ja, wo sie jetzt formell oder auch inhaltlich irgendwas was ganz Neues oder Ausgefuchstes machen. Es ist einfach sehr solide und schön erzählt und auch schön ausstaffiert, auch toll in diesen Rahmen gesetzt, dieses Buches, was halt immer umgeblättert wird. Hm. Und dann ist es aber auch irgendwann dann so vorbei und dann denkt man sich, ja, war nett. So.
Also ich, ja, sehe ich auch so. Ich denke mir aber auch so, wie wäre das aufgenommen worden, wenn das jetzt die Fernsehserie der Coen Brothers gewesen wäre? Wenn das jetzt wirklich so die, ich hätte schon nicht gewusst, wie man die Serie nennen soll, irgendwie The Coen Brothers Apostroph The West oder so, oder Coens Go West. Nein, natürlich nicht, aber und dann hätte man sagen können, oh wow, was für eine tolle Fernsehserie das ist, auch wenn man dann unterm Strich nicht gesagt hätte, aber eigentlich sind das einfach nur alles Kurzfilme und die machen das, was sie immer machen, in einem Western-Setting. Aber was mich daran am meisten gefreut hätte, wäre dann gewesen, dass es noch eher eine Fortsetzung gegeben hätte und noch mehr Stories, weil das hinterlässt bei mir schon so ein bisschen das Verlangen, oh, ich hätte da noch Bock, noch irgendwie noch 3 Folgen von zu gucken.
Ja, ich glaube, das wäre die Bedingung gewesen dafür, dass es eine Serie hätte sein können, dass man da halt
und dann hätten halt, ich nehme auch mal an, dass die das nicht ans Bein binden wollten, ne? Diese Verpflichtung oder überhaupt auch dieser, in Anführungsstrichen, dieser Abstieg zum Fernsehen. Aber das hier ist so ein bisschen so ein Kompromiss, weil man kann das so empfinden wie eine Fernsehserie. Aber es ist halt eben der neue Film, der halt eben ein Episodenfilm ist. Und der läuft auf Netflix.
Ich meine, ja, das ist es auch einfach. Weil du hast halt vielleicht bei manchen, da wäre das Potenzial da gewesen, die noch ein bisschen auszubauen. Aber ich glaube, bei den meisten hätte das halt einfach auch nicht funktioniert, wenn die Serie jetzt... Also wenn es eine Serie wäre, wo jetzt jede Folge vielleicht eine halbe Stunde dauert.
Ja, aber es gibt, wenn du dir Maniac anguckst oder eben auch andere Netflix-Serien, wo die Folgenlänge so krass variiert von 20 Minuten bis 45.
Ja, stimmt.
Das hätte hier auch in das Format gepasst. Also ich finde, das ist kann man heutzutage machen, wo Serien nicht mehr für so eine Sender so eine Zeitplanung reinpassen, wo die nicht mehr jetzt irgendwie zwischen von 7:45 bis 21:45 laufen müssen oder von 7:20 bis 7:45 oder und so, ne, was auch immer so Senderslots sind eben, ne, heutzutage. Und auch eben befreit von der Werbepause hier und so weiter, dann geht's weiter. Das hast du ja auch bei vielen, ich finde, das merkt man Network-Serien so richtig an, finde ich, wenn du diese Act-Breaks merkst. Also du merkst einfach so, es ist jetzt Fade-Out und dann geht die gleiche Szene danach weiter, oder?
Ja, ja.
Oder die gleiche Situation, andere Szene, und das ist einfach kein direkter Schnitt, sondern du merkst, hier war jetzt die Werbepause. Ja. Und das finde ich, so kann man so hinnehmen, aber wenn man das ohne Werbung guckt, finde ich, merkt man immer dann, woher die Serie kommt. Und das haben halt also gerade so reine Netflix-Produktionen haben das einfach nicht mehr. Ja, also ich hätte auf jeden Fall Lust auf noch mehr Stories aus diesem quasi Coenschen Universum. Ja, also gerade auch, weil ich bin jetzt sowieso gerade, und damit kann ich jetzt kurz eine Überleitung machen, wenn das dir recht ist, gerade auf so einem Western-Trip, weil ich nämlich Red Dead Redemption 2 spiele. Und du meintest ja auch schon, dass du das, ich meine, die Werbung, man ist ja relativ stark dem Spiel ausgesetzt, weil das irgendwie massiv beworben wird, ne? Also ganz viel Außenwerbung, gibt ganz viele Plakate. Ich weiß nicht, ob es dafür Fernsehwerbung gibt. Ich hätte mich, wäre nicht überrascht gewesen, wenn auch selbst im Kino dafür Werbung gekommen wäre, weil das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle eigentlich. Das kannst du nämlich fast wie einen Kinofilm irgendwie auch in einem Trailer bewerben. Und das ist eben jetzt die lange erwartete, nicht direkt Fortsetzung, weil es ist streng genommen ein Prequel, auch wenn es Red Dead Redemption 2 heißt. Die jetzt irgendwie, ich glaube, 8 Jahre sogar nach dem ersten Teil erscheint, der eigentlich auch schon eine Fortsetzung war von einem Spiel mit einem ähnlichen Titel. Aber das ist unwichtig. Also Red Dead Revolver war erstmal ein Spiel, das Rockstar Games übernommen haben von einem anderen Entwickler. Dann haben die eine quasi Fortsetzung gemacht, die aber eine komplett eigene Geschichte hatte. Das war Red Dead Redemption und jetzt haben sie dazu ein Prequel gemacht. Und da spielt man eben einen Outlaw, der Teil einer Gang durch im Wilden Westen unterwegs ist und dann da sich von von einem Camp zum nächsten irgendwie immer wieder weiterzieht und guckt, dass man die Gang mit Ressourcen versorgt und das Ganze in so einem Open-World-Setting wird gleichzeitig eben so eine längere Geschichte erzählt in 6 Kapiteln und es ist einfach ein sehr gutes Spiel. Es sieht einfach hervorragend aus, so, du hast so viel, du kannst jagen gehen und da laufen wilde Tiere rum und es gibt Schnee, der realistisch, wo du mit dem Pferd durch hohen Schnee reiten kannst oder du kannst Spuren hinterlassen im Schnee und das Wetter, wie das alles aussieht, es ist einfach grandios. Es ist ein wunderschönes Spiel mit auch einem sehr schönen Soundtrack, sehr guten Schauspielern, die da das, die Dialoge sprechen und ja, also ich kann es nur wärmstens empfehlen und das ist auch ein Phänomen, weil werde ich verlinken im Artikel zur Folge. Es gibt einen Artikel in der New York Times darüber, dass das irgendwie das Beispiel par excellence ist dafür, dass ein Videospiel ein Kunstwerk sein kann. Mhm. Und ich meine, das ist eigentlich nichts Neues, ne? Also, und interessanterweise ist es aber immer wieder Rockstar Games, die dann da in dem Zusammenhang genannt werden, weil die eben jetzt auch mit so ihren ihren Grand Theft Autos Spielen auch gerne so eine große Geschichte erzählen, die fast so Ausmaße von einer Fernsehserie hat.
Ja. Also so war mir auch mein Eindruck. Ich bin über einen Artikel auf Z-Online auch gestolpert, wo der so mit Screenshots auch bebildert ist. Die sehen dann aus, also da steht auch drunter, dass sie so an romantische Gemälde erinnern. Und das stimmt auch wirklich irgendwie. Das sieht so, also es ist einerseits technisch sieht es halt sehr, sehr fein aus. Da sind die Computerspiele einfach wirklich jetzt schon so gut, dass es einfach auf einem extrem hohen Qualitätslevel ist. Und dann geht er halt auch er rezensiert dieses Spiel halt auch wie ein Kunstwerk und schreibt auch an einer Stelle davon, dass es so ein Spiel wie eine Great American Novel sei. So, dass es auch die Grenzen des Spiels überschreitet und mehr so in Richtung Kunst, Literatur, also Erzählen einfach auch so ganz, ganz, ganz viel Raum aufmacht. Das kann ich dir mal schicken.
Ja, mach mal, weil das würde ich auf jeden Fall auch gerne mit verlinken. Ja, also ich finde es interessant, ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass bisher noch keins von den Spielen von Rockstar Games verfilmt worden ist, weil dann würde nämlich, glaube ich, auch ganz schnell klar werden, dass so, was die reine Handlung angeht, dass das nicht das Spiel ausmacht. Du hast so viel klischee-mäßige Sachen und das, was du erlebst, was du als Charakter durchmachst, wenn du das als erzählte Geschichte in einem Film siehst oder als Buch lesen würdest, das wäre langweilig, das wäre klischee-mäßig, weil du hast so wie sich wiederholende Muster und so, die beim Spielen bist du derjenige, der das erlebt. Deswegen, das erhöht so eine Handlung, finde ich immer. Und deswegen, also das ist auch so ein bisschen quasi meine große Videospiel-Film-Theorie, dass dadurch, dass das interaktive Moment verloren geht, sobald man ein Spiel verfilmt, das krankt halt eben. Das kann eigentlich, weil ganz einfach das ist das, was ein Spiel gut macht. Die Erfahrung des Spielens. Und dann kann das noch so liebevoll irgendwie versuchen, kannst du das versuchen, in einen Film zu setzen, denn ich glaube, das wird immer enttäuschen. Naja, aber ganz viele Spielverfilmungen sind einfach nur Mist. Das ist eine andere Geschichte.
Hast du denn mitbekommen von der Diskussion über Sexismus und Misogynie in dem Spiel? Ein Typ so ein Video hochgeladen hat, wie er quasi in diesem Spiel eine Frau verprügelt und dann so ganz viel so Zuspruch bekommen hat von der Gamer-Community, so Beating up annoying feminists oder so. Also das ist irgendwie auch mal bei mir so in den Stream reingeschwappt, dass da eine Diskussion darüber ist, wie auch bei, dass sich Rockstar Games auch immer wieder so gegen Sexismus und auch so oder über, also dass das immer auch ein Thema ist, wie Frauen oder wie die Rolle der Frauen da in diesen Spielen so dasteht.
Ich kann jetzt nichts konkret zu diesem Video sagen, weil ich, also du kannst in diesem Spiel kannst du halt viele schlimme Dinge tun. Und du, das ist jetzt relativ absurd, jetzt sich das rauszugreifen, weil ich bin ziemlich sicher, dass das nicht eine Situation ist, in die das Spiel dich bringt, sondern das ist eher etwas, ich kann in diesem Spiel zu jedem hingehen und eine Schlägerei anfangen. Ich kann auch jeden, naja, wobei ich glaube, ich kann jetzt nicht zum, also ich bin ziemlich sicher, welche Figur das ist, welche Frau das sein könnte, die da verprügelt wird, weil es gibt eine emanzipierte Frau, die sich beschwert, dass sie eben Frauenrollen übernehmen soll, eine Frauen, also quasi, da wird so ein Gender-Diskurs aufgemacht, der so ein bisschen vielleicht so anachronistisch sein könnte, und es kommen auch eben, es kommen Suffragetten drin vor, also das ganze Spiel ist so, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts, 1890er oder so, und das ist, finde ich, teilweise nicht so gut umgesetzt, aber es ist auf gar keinen Fall so, dass das Spiel irgendwie eine Stellung dagegen beziehen würde. Mhm. Es wird eher jetzt gesagt, dass einfach nur da jemand, kommt eine feministische Figur drin vor, und ein sexistischer Spieler hat dieses feministische Figur aus seinem Sexismus heraus verprügelt. Das, finde ich, kann man nicht dem Spiel vorwerfen.
Mhm.
Also es ist so, wie wenn jemand ein Foto an die Wand hängt und dann damit mit Dartpfeilen drauf wirft. Dann kannst du nicht sagen, so, oh, das ist die böse Fotografie schuld. Mhm. Also es ist vielleicht was anderes, weil es nur mal in diesem Spiel möglich ist. Du kannst eher dann den ganzen Gewaltdiskurs aufmachen, weil das natürlich fragwürdig ist, dass du einen Outlaw spielst und du wehrlose Menschen ausrauben kannst und weiß nicht, was du noch alles machen kannst. Ich kann Leute mit dem Lasso einfangen und dann fesseln und dann einfach irgendwo liegen lassen. Das ist auch ganz furchtbar, wenn du überlegst, dass die dann verhungern könnten oder würden.
Mhm.
Oder ich kann sie auf die Schienen legen, bis ein Zug kommt. Das war nämlich im letzten Red Dead Redemption, war das so eine, es gibt diese sogenannten Achievements bei diesen Konsolenspielen, dass du irgendwelche Erfolge freischaltest, wenn du absurde Dinge tust. Und da gehört das dazu, weil das so eine klassische Bösewicht-Nummer ist. Und dann kriegst du dann so eine, in Anführungsstrichen, Medaille mit so einer Figur mit so einem gezwirbelten Schnäuzer, weil das so ein ultimatives Bösewicht-Ding ist, eine hilflose Person zu fesseln und auf die Schienen zu legen. Das machen Leute in Cartoons. Mhm. Also ja, also auch die Grand Theft Auto Spiele, da kannst du auch jedes Mal Sachen aufmachen und das ist auch nicht in Ordnung. Also die Lehren, die jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, das ist nicht mein moralischen Kompass, würde ich nach diesem Spiel nicht aufsetzen, aber ich würde jetzt dem Spiel nicht unterstellen, dass das jetzt sexistisch sei, weil sich, es sei denn, ich komme noch in den Punkt der Geschichte, wo ich in der Situation bin, dass das Spiel zu mir sagt, jetzt verprügel diese Frau. Das glaube ich aber nicht.
Mhm, mh. Spannend finde ich es auf jeden Fall, dass es einfach Kursen auch drin ist. Zum Beispiel habe ich jetzt auch gerade heute ist bei McSweeney's neuer Artikel erschienen, die ja auch so immer so ein bisschen so sehr Highbrow-Satire machen. Mhm. The Complete Guide to Taking a Shit in Red Dead Redemption 2. Also wo halt so ein bisschen dieses Open-World-Ding so auf die Spitze getrieben wird, dass man halt irgendwie angeblich in Hotels gehen kann, wo dann wo man 25 Cent für die Toilette bezahlt oder man geht irgendwie in den Busch oder so. Also das ist halt dann so das absurde Ende nochmal.
Es ist auch wirklich absurd, weil das, ich muss ja sagen, das ist das habe ich nicht vermisst bei anderen Spielen und das haben sie jetzt bei Red Dead Redemption wieder eingeführt, dass du tatsächlich deine Gesundheit davon abhängt, wie du dich ernährst. Also oder nicht direkt, aber dass du zumindest, wenn du nichts isst, ist das nicht gut für dich in dem Spiel. Und das war noch extremer vor über 10 Jahren bei Grand Theft Auto San Andreas. Das hatte so richtig Rollenspielelemente und du konntest, wenn du nur Fastfood gegessen hast, bist du dick geworden. Wenn du ins Fitnessstudio gegangen bist, warst du trainiert und du konntest wirklich, das hatte direkt und du musstest wirklich trainieren, um schneller laufen zu können. Und das ist jetzt hier auch wieder so ein bisschen so. Und du kannst halt eben auch jagen gehen und kannst wilde Kräuter sammeln und dann kannst du dann, wenn du bestimmte Kräuter hast, kannst du dann auch nicht nur das Fleisch naturell grillen, sondern kannst dann auch noch das aromatisieren und hast dann irgendwelche Benefits davon, dass das dann Thymian wild ist und nicht, weiß ich nicht, also ich habe jetzt, glaube ich, hauptsächlich irgendwelche Wildsachen irgendwie gejagt und gegrillt, aber du kannst alle möglichen Tiere, kannst auch angeln gehen und sowas, ja. Also es ist, also ich habe auf jeden Fall eine große Freude dran, weil ich so ein bisschen so, Also ja, also ich habe das sehr genossen damals, das alte Spiel, das dann was eine sehr schöne Hauptstory hat und dann auch einen Multiplayer hatte. Und hier dauert es noch ein bisschen, bis der Multiplayer erscheint und freigeschaltet wird, aber ich bin das mir auch ganz recht, weil ich will erstmal die Hauptstory abgeschlossen haben, ehe ich mich dann mit meinem eigenen komplett selbstgestalteten Charakter in was auch immer was für Wettbewerbe und Schießereien begebe mit anderen Spielern auf der ganzen Welt. Und zusätzlich auch noch zum Western-Thema, aber das ist eigentlich nur so kurz am Rande, das hatte ich ja angekündigt dir in der Nachricht, hatte ich jetzt auch noch Lust, inspiriert vor allem durch den Coen-Film, mal zu gucken, die Western-Stories von Elmore Leonard, die kann man alle zusammen, gibt's glaube ich in einem Band, also ich habe es auf jeden Fall als Hörbuch bei Audible alle zusammenbekommen von verschiedenen Sprechern, unter anderem Henry Rollins gelesen. Und ich vermute mal, dass es da auch eine Taschenbuchausgabe von gibt. Das sind, glaube ich, so 10 Stück oder so. Und der hat halt eben auch so Kurzgeschichten geschrieben, die teilweise auch verfilmt worden sind. Also Elmore Leonard, muss man dazu sagen, ist, glaube ich, noch bekannter.
Von Jackie Brown oder von
genau.
Get Shorty.
Genau. Und Out of Sight ist auch von ihm. Also der hat relativ viele auch so Gangster-Short-Stories und Romane geschrieben, die verfilmt worden sind. Und er hat eben auch die Roman- oder beziehungsweise Short-Story-Vorlage geschrieben zu 310 to Yuma oder Todeszug nach Yuma. Also es ist eine Kurzstory, die ist auch mit in dieser Sammlung drin, die ich jetzt mir besorgt habe.
Das ist der mit Christian Bale, oder?
Todeszug nach Yuma. Genau, das war aber auch schon ein Remake. Also das war schon der zweite Film auf Basis der gleichen Story. Da habe ich jetzt zwei Stories bisher, also ich bin mit der zweiten noch nicht durch, die wirken eigentlich so wie zwei Seiten der gleichen Geschichte, weil es geht jeweils um irgendwelche Bankräuber, die sich im Haus verschanzt haben und dann umzingelt sind. Und in der ersten Story ist es so ein bisschen aus der Sicht der Bankräuber und die zweite Story ist, glaube ich, eine andere Situation, aber du hast eine andere Begebenheit, aber eine sehr ähnliche Situation, nur dass du das aus der Sicht der Leute hast, die das Ganze belagern. Und das ist, finde ich, das passt, ist so ein bisschen wirklich gerade so vom Gefühl her, die ersten zwei Stories, so eine Schnittmenge genau aus dem Coen Brothers Film und dem Spiel.
Cool, ja. Also ich kannte den nur so als so Pulp- und Gangster-Geschichten-Autoren. Dass der mit Western was zu tun hat, war mir gar nicht bekannt.
Der hat auch ein paar Stories geschrieben, die so ein bisschen moderner Western sind. Ich glaube zumindest, dass das moderner Western ist. Und die waren dann wiederum die Inspiration für die Fernsehserie Justified. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es ja um, das spielt Timothy Olyphant die Hauptrolle. Und das spielt so im, ich glaube, das spielt irgendwo in den Südstaaten und jetzt in der Gegenwart. Und es geht um einen US Marshal und der dann so gegen eine Crime-Familie, einen Gangster-Clan sozusagen in den Südstaaten kämpft. Und das hat auch so moderne Western-Elemente einfach. Und,
ja, das soll extrem hart sein, ne? Wurde mir schon mal empfohlen auch, ja.
Ja, und das basiert eben auch auf zwei Short-Stories von Elmore Leonard, wo er diesen Charakter, der Hauptfigur, eben erfunden hat. Das ist dann so die lose Vorlage gewesen für die Fernsehserie. Was ist denn ansonsten so, was hast denn du in letzter Zeit, kannst du irgendwie einen Western sagen spontan, den du noch geguckt hast?
Einen Western?
Ja. Weil ich habe mal geguckt, was an Western auf Netflix noch zu kriegen
ja,
ist.
Ja, warte.
Und ich habe immer noch nicht Bone Tomahawk gesehen, der ist dann nämlich verfügbar.
Tomahawk ist super, der hat dann aber irgendwann so einen extrem horrormäßigen Twist, also das ist so eine krasse Mischung aus Horror und Western.
Deswegen bin ich da so ein bisschen noch schrecklich davor zurück, den zu gucken.
Ich habe einen gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich dir davon schon auch erzählt habe, und zwar ist das so die Geschichte von zwei Brüdern, die so Banken überfallen, weil sie sich ihr Elternhaus zurückkaufen wollen.
Ah, so, ja, stimmt. Ja, den habe ich auch gesehen. Das ist, der war doch auch Oscar nominiert. Mit Chris Pine und der andere und mit auch Jeff Bridges. Wie hieß der denn noch gleich? Hell or High Water.
Genau.
Ja.
Den fand ich.
Stimmt, das war ja auch ein moderner Western.
Den fand ich extrem beeindruckend. Ja, also es ist so eine Art moderner Western, würde ich sagen. Ja.
Definitiv.
Weil ich zuvor, glaube ich, der das ist, wie war das? Weil der selbe Regisseur? Nee, derselbe, der Drehbuchautor irgendwie so gelobt wurde auch für
das ist der von Sicario.
Wind River, Taylor Sheridan. Ich hatte Wind River zuerst geguckt, den man auch so ein bisschen als Western klassifizieren kann, eher so im Schnee und mit Indianern. Und dann habe ich geguckt mal danach, was hat dieser Drehbuchautor denn noch so gemacht, und der hat auch Sicario zum Beispiel geschrieben.
Und er war auch Drehbuchautor bei Sons of Anarchy.
Und war auch Drehbuchautor bei Sons of Anarchy, ja.
Das war Über Pop Folge 50. In der nächsten Folge sprechen wir über eine relativ bekannte Band. Die heißen, glaube ich, wie? The Beatles? Ja, also wir sprechen über die Beatles. Und zwar nehmen wir die Neuveröffentlichung oder die Jubiläumsveröffentlichung des sogenannten Weißen Albums zum Anlass und sprechen über die gesamte Diskografie der Band. Und und das wird voraussichtlich am 16.12. erscheinen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.